Das Gute, das ich will, das tue ich nicht, sondern das Böse, das ich nicht will, das tue ich. Ich weiß nicht, ob du das kennst aus deinem eigenen Leben, du willst was Gutes. Du weißt es eigentlich, das ist das Gute, aber gerade das tust du nicht. Sondern du tust das Böse, was du eigentlich verachtest, das kommt dann irgendwie aus deinem Leben raus. Ich wäre gerne immer, und ich weiß, das ist der richtige Weg, geduldig gegenüber meinen Kindern und meiner Frau, und so oft bin ich es dann doch nicht, obwohl ich eigentlich es will. Ich will gern großzügiger sein und dann merke ich, jetzt war ich wieder so geizig. Ich will gern die anderen Menschen mit der Liebe Gottes sehen und danach handeln und ich erwische mich, Mann, ich habe es wieder nicht gemacht. Ich will was und ich weiß nicht, ob du die Erfahrung kennst, vielleicht gibt es gerade bei dir auch so einen Punkt, ja, der sich in den letzten Wochen oder vielleicht schon dein ganzes Leben wie so ein roter Faden durchzieht, wie du sagst, das ist der Punkt, ich will das, aber ich schaff's immer wieder gar nicht. Wieso ist es eigentlich so, dass wir in unserem Leben so Dinge haben, die wir nicht umsetzen können, obwohl wir wissen, dass es das Gute ist? Das liegt daran, dass du und ich, dass wir alle in unserem Leben zerrissen sind. Wir sind nicht komplett ganz, wir sind nicht vollkommen schön und gut, sondern in uns gibt es so eine Zerrissenheit. Das ist ein Teil von uns und Jesus spricht es mal an, woher das eigentlich kommt. Ja. Und er sagt in Markus 7 Folgendes. Von innen, aus dem Herzen des Menschen, kommen die Gedanken, die böse sind. Also woher kommt das eigentlich alles, ja, diese Gedanken, die dann zu Taten werden? Er sagt, die kommen aus dem Innern, wie sexuelles Fehlverhalten, wie Diebstahl, wie Mord, wie Ehebruch, wie Habsucht, wie Bosheit, wie Betrügerei, wie ausschweifendes Leben, wie Neid, wie Verleumdung, wie Überheblichkeit und Unvernunft. All dies Böse kommt von innen heraus und machen die Menschen vor Gott unrein. Also woher kommt es eigentlich, dass Neid manchmal unsere Beziehungen immer wieder kaputt macht? Woher? Ich weiß, ich will nicht neidisch sein und trotzdem bin ich's. Woher kommt es, dass wir unsere Ehen manchmal kaputt machen? Woher kommt es, dass wir so gierig sind, ja, nach noch mehr Materiellem nur für mich? Ich weiß es, ich soll es eigentlich nicht sein und trotzdem bin ich's. Jesus hat so eine ganz radikale Analyse. Er sagt, weißt du, woher das kommt? Es kommt aus deinem Herzen. Aus deinem und meinem Herzen. Der sieht in unser Innerstes hinein und hat so eine bloßstellende Analyse. Ja, natürlich prägt uns unser Einfluss auch von außen. Wir wissen es ja, wenn wir eine gute Umgebung haben, dann kann es mich positiv beeinflussen oder auch negativ. Aber Jesus sagt, schau mal, in deinem Innern, da gibt es eine Quelle, die ist einfach dunkel. Und es fließt Dunkles heraus. Wenn du ganz rein und komplett schön wärst und in dir wäre nur eine reine Quelle, dann würde ja das nicht rauskommen. Und es zerreißt uns, weil wir ja immer wieder auch wissen, was das Gute ist. Wir erkennen auch immer wieder ein Stück weit, was Gott eigentlich möchte. Ja, wir sind dazu auch geschaffen eigentlich. Aber dann merken wir können es nicht und es zerreißt uns innerlich. Ich weiß nicht, ob du das kennst. In unserer wunderschönen Landeshauptstadt Stuttgart. Ja, ich weiß, Freiburg ist viel schöner. Ja. Aber Stuttgart ist schon auch schön, ne? Gibt es ein paar Stuttgarter unter uns? Keiner outet sich. Auf jeden Fall gibt es in Stuttgart eine ganz große Kreuzung, die heißt Pragsattel. Da fahren über 120.000 Autos jeden Tag rüber, wenn sie fahren und nicht stehen. Und in diesem Pragsattel, da gibt es eine ganz große LED-Leinwand. Und wenn du dir mal vorstellst, dein Innerstes, was da so abläuft, manche Dinge, die du vielleicht gar nicht mehr selber wahrnimmst, würden über Funk übertragen werden auf dieser LED-Bildschirm als Film ablaufen. Ja, noch mit deinem Namen drunter. Wenn ich mir das vorstelle, es würde bei mir so sein, dann wäre nächste Woche hier eine außerordentliche Mitgliederversammlung und ich wäre als Pastor gekündigt. Ich wollte gar nicht wissen, was manchmal bei mir im Innern da ist. Und vielleicht, wenn du mal ganz ehrlich bist, sagst du auch, hey, hat Jesus schon recht. Was sich da in meinem Innern abspielt, zum Glück kommt da nicht so viel raus. Aber da ist so eine Quelle in uns, ja, die so viel Dreck produziert. Und warum ist es so? Die Bibel sagt eben, weil wir auch Sünder sind. Was heißt denn das, dass wir Sünder sind? Sünder heißt eben, dass wir so eine Quelle in uns haben. So eine dunkle Quelle, aus der die Dinge rausströmen. Wir sind eben nicht heilig, vollkommen, schön und wunderbar, so wie Gott. Wir sind eben auch Sünder. Und es zerreißt in uns was. Wir sind zerrissen. Wir wollen es und wir schaffen es nicht. Und Paulus erkennt es ganz gut in seinem Leben, der ja viel versucht hat und gelebt hat, wie Gott alles hingegeben hat. Und er sagt dann in Römer 7, ich stelle also folgende Gesetzmäßigkeit bei mir fest, so sehr ich das Richtige tun will, was bei mir zustande kommt, ist das Böse. Zwar stimme ich mit meiner innersten Überzeugung nach dem Gesetz Gottes mit Freuden zu, also er sagt, ich finde es ja toll, ja, Gottes Perspektive, seine Gebote über mein Leben, doch in meinem Handeln sehe ich ein anderes Gesetz am Werk. Ich unglückseliger Mensch, mein ganzes Dasein ist dem Tod verfallen, wird mich denn niemand aus diesem elenden Zustand befreien? Klagt Mann, wie komme ich weg davon? Warst du auch schon mal verzweifelt über dich selbst, über dieses Hin und Her? Weil das Schöne ist, wenn Gott in unser Leben kommt und er so ein Stück weit was verändern will, dann fängt er auch immer damit an. Wir sitzen in unserem Lebenszimmer, ja, und wir von Natur aus haben wir eher die Tendenz, dass wir alles abkleistern wollen nach außen. Wir machen die Türen zu, machen alles dunkler, damit da die dreckigen Seiten keiner sieht, ne? Soll keiner sehen. Und dann kommt Gott in unserem Leben und dann macht er Folgendes. Er nimmt den Rollladen und er macht ihn so ein Stück weit nach oben. Ne? Er kennt dann die Rollläden, da sind so kleine Löcher drin. Und dann kommt ein bisschen Licht rein in mein Zimmer, wenn Gott in mein Leben kommt. Und dann erkenne ich etwas, was ich vorher gar nicht so wahrgenommen habe. Nämlich auch das Dreckige, das Dunkle. Und ich denke, Mann, das habe ich vorher noch gar nicht wahrgenommen. Und es tut auch weh. Weil ich ein Stück weit erkennen muss, wie ich bin. Das Gute ist, dass Gott mir das aufzeigt, aber er möchte dann auch was heilsam werden lassen. Die Zerrissenheit hilft uns dann. Wie hilft sie uns denn? Sie hilft uns, dass ich, wenn ich wirklich das anerkenne, sage, Gott, ich brauche dich. Ja, die Zerrissenheit hilft uns, weil sie uns zu Gott führt, weil wir merken, ich kann es nicht, ich schaff's nicht, ich bin nicht so. Ich brauche wirklich Gottes Hilfe. Ich elender Mensch, Gott. Ja. Und Paulus sagt dann auch ein Vers später, wer kann mich denn da rausretten? Gott sei Dank, durch Jesus Christus. Wie gut, dass ich ihn habe. Und die Zerrissenheit hilft uns, weil wir dann zu ihm kommen. Ja. Und wenn wir ein Stück weit verstehen, dass Gott ja unsere Dunkelheit sieht, er sieht diesen LED-Bildschirm auf dem Pragsattel und er sieht unser Innerstes ganz detailliert, er schaut da ganz tief rein, aber er sagt dann nicht, ich will mit dir nichts zu tun haben, sondern Gott ist einer, der sagt, ich komme trotzdem zu dir, weil ich dich so lieb habe. Und woher weiß ich das? Weil er selbst Mensch wird in Jesus. Und Jesus ist ja der, der in unsere Dunkelheit hineingeht bis ans Ende, da wo es ganz dreckig ist. Und er zerreißt sich für uns aus Liebe. Und wenn ich verstehe, ich bin so zerrissen, aber dieser Christus, der kommt trotzdem zu mir und er kommt in meine tiefste Zerrissenheit hinein, dann kann ich das vor ihm bringen und wissen, hey Gott, du wirst mich nicht ablehnen, sondern du wirst was draus machen. Und dann hilft mir meine Zerrissenheit, weil ich zu ihm komme. Und wenn du zu Jesus kommst und es erfährst, dass er auch vergibt, dass er neu macht, dann heißt es nicht, auch wenn du vielleicht schon 20 Jahre mit Jesus Christus unterwegs bist, dann heißt es nicht, dass du keine Risse mehr hast. Kein Kampf mehr zwischen der Liebe Gottes und meinem Ego. Ja? Alles wird aufgelöst. Nee, so ist es nicht. Aber dann weißt du, dass ich mit meiner Zerrissenheit immer wieder zu ihm kommen kann. Weil er macht den Rollladen nach oben, er zeigt mit seinem Licht mein dreckiges Zimmer, aber sein Licht auf der anderen Seite ist auch warm und heilsam, weil sie führt mich zu seiner Liebe. Und das macht was. Und es gibt einen Menschen, der das ganz tief erkannt hat in seinem eigenen Leben. Und dieser Mensch ist Martin Luther. Und Martin Luther, der hat gekämpft mit dieser Zerrissenheit. Er hat diesen LED-Bildschirm gesehen und hat gedacht, Mann, was ist in mir los? Ja? Und ich muss weg von meinen Umständen, ich muss ins Kloster. Da ist es besser. Er ist ins Kloster gegangen und hat versucht, so zu leben, wie Gott es will. Er hat es nicht hinbekommen und hat dann angefangen, manchmal auch sich zu schlagen. Und die anderen kamen schon zu ihm und gesagt, hey Martin, übertreib mal nicht. So schlimm ist es auch wieder nicht. Und er sagt, doch. Der Martin Luther hat so eine ganz tiefe Schau gehabt von dieser dreckigen Quelle in ihm. Und es hat ihm zu schaffen gemacht. Er hat gesagt, doch, so ist es aber. Ich kann es doch nicht einfach leugnen. Und er hat dann nicht ganz verzweifelt. Er hat gesagt, ich schaff's einfach nicht. Und eines Tages hat er verstanden, ich muss es auch gar nicht schaffen. Ich bin durch und durch ein Sünder. Ich bin so. Ja. Aber Jesus Christus ist für mich und für mein ganzes Dasein gekommen, für alles. Das ist auch so. Und es hat ihn so frei gemacht. Und er hat dann gesagt zu sich selber und auch zu vielen anderen, Leute, wisst ihr, was wir machen müssen? mach deine Sünde groß. Er hat gesagt, hey, mach mal deine Sünde groß. Was meint er jetzt damit? Der Martin Luther, der hatte einen Brieffreund gehabt, ja, damals gab es noch keine WhatsApp und so, und die haben viele Briefe geschrieben. Und der Freund hieß Spalatin, er hat mit ihm über 100 Briefe geschrieben. Und der Spalatin, der war auch in der Kirche engagiert, die Kirche hat ja damals viel zu sagen gehabt, ja, viel Macht. Und er war ein Superintendent, hat sich um viele Pfarrer gekümmert und Geistliche. Und hat gemerkt, ja, diese Pfarrer, die haben auch Probleme. Ja, Eheprobleme, seelsorgliche Probleme. Und das hat dem Spalatin voll zu schaffen gemacht. Wie kann das sein? Und er hat dem Martin Luther einen Brief geschrieben. Und der Martin Luther schreibt ihm einen Brief zurück und ich habe mal einen Teil von diesem Brief mitgebracht. Er sagt dann Folgendes. Lieber Spalatin, du bist nicht erfahren im Kampf gegen die Sünde. Du warst bisher ein zärtlicher Sünder, der sich wegen kleinen Sündlein ein Gewissen gemacht hat. Deswegen meine Bitte, gesell dich zu uns großen und hartgesottenen Sündern, damit ihr Christus nicht klein oder gering macht und ihn erkennt als den Heiland, als den Befreier, der allein erlösen kann und will, auch von den recht großen, schweren, verdammten Übertretungen und Missetaten, so die größten, ärgsten und die Summe aller Sünden auf Erden begangen haben. Was meint jetzt Martin Luther, wenn er das dem Spalatin schreibt? Mach deine Sünde groß. Er sagt, Spalatin, warum machst du dir eigentlich solche Sorgen darum? Der Mensch ist eben so. Er ist so. Aber Jesus ist ja für diesen ganzen Menschen gekommen. Luther richtet sich gegen diesen Wesenszug in uns, die sich immer abdichten wollen nach außen. Oh, ich bin ein super guter Mensch, gell? Ja, ja klar, im Vergleich zu anderen. Und dann in uns selber drin ist doch dieser Virus, ja, der sich ausbreitet und den wir dann teilweise vielleicht gar nicht mehr wahrnehmen. Luther sagt, hey, erkenn doch mal einfach an, wenn der Rollladen nach oben gezogen ist, wie dreckig es bei dir ist. Versteck's nicht. Bring's ans Tageslicht, mach es in dem Sinne groß. Und wenn du dann aufs Kreuz schaust und erkennst, dass Jesus Christus dort sterben musste für meinen Dreck, für meine Schuld. Er hat sich dort zerreißen lassen müssen, weil ich so zerrissen bin. Er ruft am Kreuz, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Wenn ich das dann verstehe, dass es tun musste, dann verstehe ich, hey, ich bin doch eigentlich viel vertreter und viel dreckiger, als ich es mir je vorstellen kann, wenn der Sohn Gottes an einem Kreuz sterben musste. Und auf der anderen Seite hat er es getan aus lauter Liebe. Das zeigt, wenn ich auf das Kreuz schaue, Gott liebt mich viel mehr, als ich es mir jemals vorstellen kann, dass es sich selbst hingibt. Und Luther sagt, hey, im Blick aufs Kreuz kannst du deine Sünde groß machen. Und dann kannst du die Gnade Gottes annehmen. Das heißt jetzt nicht, lass mal richtig die Sau raus, ja, sei habgierig ohne Ende und lass mal den Neid alles kaputt machen in deiner Familie, nee. Sondern das heißt, versteck dich nicht. Wir leben in einer Gesellschaft, wo wir uns immer nach außen so ja, abdichten müssen, gut darstellen müssen. Ja, was wird der andere über mich denken? Und dann passiert es manchmal auch in Bezug auf Gott. Und Martin Luther sagt, lass doch den Quatsch. Gott sieht dein Innerstes, du kannst es vor ihm bringen. Und es wird heilsam. Wir haben die Tendenz, dass wir Risse in unserem Leben immer zuschmieren wollen mit irgendwelchen Zeugs und dann schön anstreichen, ja, nach außen uns ganz geben. Aber das ist nicht der Weg. Mach deine Sünde groß. Wann hast du denn das letzte Mal was bekannt vor Gott? Wenn du was erkannt hast, hier habe ich echt was Falsches gemacht, dass du sagst, Gott, ich bin hier so und so gewesen. Neidisch oder sonst irgendwas. Ja, nee, nicht der andere, ich. Vergib mir. Ja, wie gut tut es, ich bin stolz, ich bin hochmütig. Und das reinigt uns. Es ist toll, wenn wir auch einen Menschen haben, wo wir das sagen können. Manchmal gibt es einen guten Freund, ja, wo wir die Freiheit haben, wo wir uns nicht verkleistern müssen, sondern unsere Risse zeigen können. Er spricht mir die Vergebung zu. Wir haben auch ein Seelsorgeteam und auch bei uns Pastoren gibt es die Möglichkeit, da kann ich was aussprechen, da bleibt das Seelsorgegeheimnis und dann kann ich das mir der Vergebung zusprechen. Das hilft manchmal, frei zu werden. Ja, ich bin so, aber Gottes Gnade ist da. Wir dürfen das und wir dürfen auch direkt zu Gott kommen. Und wir als Gemeinschaft der Christen, als Kirche, als EFG Gundelfingen, wir sind ja nicht die Gemeinschaft derer, die irgendwie wie besser werden, sondern wir sind ja eigentlich die Gemeinschaft derer, die es verstanden haben, wir sind es eben nicht. Wir sind die Gemeinschaft der Sünder. Und wir sind die Gemeinschaft derer, die die Gnade Gottes ein bisschen verstanden haben. Und wenn du heute hier bist und du schaust dir vielleicht mal diesen Gottesdienst an, so ganz neu und interessierst dich über den Glauben und du sagst, ja, was ist das hier für eine Gruppe, ja? Sind es vielleicht die besonders Religiösen? Ja. Ich meine, was die alles machen. Und es hat ja auch eine Attraktivität in unserem Leben. Wir sind ja gerne in Gruppen dabei, die was besonders können, die besonders sportlichen oder die einen besonderen akademischen Grad erreicht haben oder die besonders Wohlstand erreicht haben. Da kann ich da dabei sein in der Abgrenzung eben zu den anderen, die es nicht sind. Und manchmal hat man die Idee, Kirche ist auch sowas, ja, Gemeinde. Das sind halt dann die besonders Religiösen in der Abgrenzung zu denen, die es nicht sind. Aber genau das sind wir nicht. Vielleicht denken wir manchmal so. In unserer Mitte, was in unserer Mitte ist, trotz den Unterschieden, ist die Schönheit Gottes, ist seine Gnade. Hey, was uns verbindet, ist doch, dass wir wissen, wir sind abhängig von ihm. Das ist, was uns verbindet, egal welche Partei wir wählen, egal wie sonst unsere Unterschiede sind. Wenn wir im Alltag nicht viel miteinander zu tun haben, wir wissen eins, Christus ist es, nicht wir, was wir sind. Jesus erzählt mal eine Geschichte von zwei Männern. Die gingen hinauf zum Tempel, zum Beten. Juden. Der eine war ein Pharisäer und der andere ein Zöllner. Und der Pharisäer, ein religiöser, guter Mann, der steht da und betet dann so, ich danke dir, Gott, dass ich nicht bin wie diese anderen Leute. Die Räuber, die Betrüger, die Ehebrecher, vielleicht würde man heute sagen, die Umweltsünder oder die AfD-Wähler oder ich weiß nicht, wie du dich abgrenzt anderen Menschen gegenüber und dich vielleicht überhebst. Ja. Ich faste zweimal und gebe den Zehnten. Wie gut, Gott, dass ich nicht so bin wie die anderen. Und dann kommt der Zöllner, der steht ferne, mit Abstand. Er will die Augen nicht aufheben zum Himmel, sondern schlug an seine Brust und sprach, Gott, sei mir Sünder gnädig. Gott, ich brauche dich, deine Gnade. Und Jesus sagt, ich sage euch, dieser ging gerechtfertigt hinab in sein Haus. Der Zöllner, nicht jener der Pharisäer. Denn wer sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden und wer sich selbst erniedrigt, der wird erhöht werden. Und wir haben diese Tendenz, so ein Herz von so einem Pharisäer zu haben, der sich immer erhebt über den anderen und definiert durch Abgrenzung, dass der andere schlechter ist. Ja, wir haben die Tendenz, eben nicht zerbrochen zu sein in unserem Herzen, nicht zu sagen, Gott, ich brauche wirklich deine Gnade. Und die Frage ist, wie ist es gerade bei mir? Der Zöllner bleibt zurück, er schlägt sich an die Brust aus Ratlosigkeit, aus Schmerz und sagt, Gott, ich brauche dich. Und ich brauche deine Gnade. Und das ist mein letzter Gedanke. Atme die Gnade Gottes ein in deiner Zerrissenheit. Atme die Gnade Gottes ein. Was heißt es denn? Wenn ich erkenne, hey, ich habe diese Zerrissenheit, Gott schenkt mir diese Erkenntnis, dass ich diese Risse ja nicht zukleister und zuschmier, sondern dass ich sie offen halte, damit zu Gott komme und der Sauerstoff Gottes, der Sauerstoff seiner Gnade sozusagen in mein Leben kommt. Das Problem ist, wenn wir diese Risse immer zumachen und uns abkleistern, auch vor Gott, dann kann er auch nicht reinkommen. Aber wenn diese Risse, ja, wenn ich die anerkenne und weiß, hey, die bleiben auch, die sind manchmal da, aber ich komme damit vor Gott, dann atme ich immer wieder seine Gnade ein und es erfrischt mich und erneuert mich auch in meiner Gnade anderen Menschen gegenüber. Also mach den Riss nicht zu, sondern atme die Gnade Gottes ein. Gerd Ter Stegen, ein Liederdichter aus dem 18. Jahrhundert, der spricht über die Gegenwart Gottes, man könnte auch sagen über seine Gnade folgendermaßen. Er sagt, Luft, die alles füllet, drin wir immer schweben, aller Dinge Grund und Leben, mehr ohn Grund und Ende. Es ist ein Wunder, Wunder aller Wunder. Ich senk mich in dich hinunter, ich in dir und du in mir. Lass mich ganz verschwinden, dich nur sehen und finden. Und wenn ich das tief verankern kann in meinem Leben, diese Gnade und Annahme ist da und ich kann mit meiner Zerrissenheit vor Jesus kommen, dann wird er heilsam, der Riss, weil er mich abhängig hält. Atme in deiner Zerrissenheit die Gnade Gottes. Bleib abhängig. Glückselig sind die, die geistig arm sind, die sagen, Gott, ich brauche dich. Wo will Gott in deinem Leben dich gerade geistig arm halten? Gerade da, wo du die Risse hast. Wo bist du schwach? Wo bist du dunkel? Wo ist dein Riss? Bring ihn und atme die Gnade Gottes. Verkleist es nicht. Geh zu ihm oder geh auch für jemanden zu. Vielleicht hilft es dir auch. Ja. Sind wir eine Gemeinschaft, wo eine Offenheit dafür da ist? wir erzählen nicht allen, das ist schon klar, aber es ist eine Atmosphäre des Sauerstoffes und der Gnade unter uns. Bleiben wir als Gemeinschaft die Gemeinschaft der geistig Armen. Der Herr ist nahe denen, die zerbrochenen Herzen sind und hilft denen, die ein zerschlagenes Gemüt haben. Denn so spricht der Hohe und Erhabene, der ewig wohnt, dessen Name heilig ist. Ich wohne in der Höhe und im Heiligtum und bei denen, die zerschlagenen und demütigen Geistes sind, auf dass ich sie erquicke, erfrische, lebendig mache, den Geist der Gedemütigten und das Herz der Zerschlagenen. Amen.